Mit Immobilien wurde Rainer Zitelmann reich. Lange stand er neuen Käufen skeptisch gegenüber, doch jetzt sieht er wieder die Chance zum Einstieg. Er warnt aber vor der Politik. Am Immobilienmarkt lasse sich exemplarisch zeigen, was gerade alles schiefläuft in Deutschland. Und weil Rainer Zitelmann nicht nur Investor, sondern auch Historiker ist, fürchtet er, dass Deutschland den Weg von Venezuela oder Argentinien nehmen könnte. Aber hört selbst. Und damit willkommen bei René will Rendite. Ich bin Clemens. Hallo Herr Zitelmann, schön, dass Sie Zeit haben.
Hallo.
Sie sind ja mit Immobilien reich geworden und hatten dann viele Ihrer Immobilien schon vor Jahren verkauft, weil Sie dem Boom nicht mehr so richtig trauten. Jetzt fallen die Preise tatsächlich. Denken Sie schon langsam wieder übers Kaufen nach?
Also ich persönlich habe jetzt das Einzige, was ich neu dazu gekauft habe, ist für mich selbst eine Wohnung zur Selbstnutzung. Aber ansonsten denke ich im Moment nicht drüber nach. Aber es sind viele, die drüber nachdenken. Und in der Tat kann man sagen, dass doch die Preise insbesondere hier in Berlin für Mehrfamilienhäuser deutlich zurückgegangen sind. Also wir hatten da Faktoren von 30 bis 35. Also so sagt man das im Immobilienchinesisch. Das ist das, wie vielfache der Jahresnetto-Kaltmiete muss man bezahlen für eine Immobilie. Und das sind jetzt vielleicht nur noch 20 bis 25. Also man kann rund sagen, für Mehrfamilienhäuser ist der Preis ungefähr um ein Drittel gesunken. Und ja, da gibt es viele, die jetzt so ein bisschen antizyklisch agieren und die sagen, ich steige jetzt wieder ein.
Ist das sinnvoll, jetzt einzusteigen?
Es kommt darauf an, wo. Und es kommt immer bei jedem Objekt natürlich darauf an, zu welchem Preis. Aber sagen wir, sinnvoll ist auf jeden Fall, jetzt zu suchen, die Augen offen zu halten. Wann man dann was kauft, ist immer eine andere Frage. Aber lange Zeit, über viele Jahre, habe ich ja gesagt, man muss sich überhaupt gar nicht damit beschäftigen. Es ist also sinnlos, überhaupt sich damit zu befassen. Das sehe ich jetzt anders. Jetzt ist schon ein Zeitpunkt, wo es sinnvoll ist, die Augen offen zu halten. Aber, muss auch dazu sagen, wegen vielen politischen Unwägbarkeit muss man ganz genau überlegen, was man kauft. Wenn man da also zum Beispiel Wohnungen in einer sehr einfachen Ausstattung kauft, wo dann eventuell doch so eine EU-Sanierungspflicht oder irgendwas auf einen zukommt. Ja. Auch dieses Heizungsthema, was ja nur aufgeschoben, aber nicht aufgehoben ist, muss man mit einberechnen. Also musste da vielleicht eine Heizung einbauen, mittelfristig eine neue. Wie viel kostet das? Das sind alles logischerweise alles Faktoren, die man mit einberechnen muss.
Sind das die Gründe, warum Sie jetzt zögern, wieder Immobilien zu kaufen?
Nein, bei mir hat es andere Gründe. Ich habe jetzt sehr viel in den letzten Jahren ausgegeben für meine Forschungen, also und für meine internationalen Aktivitäten. Das waren zwischen 1 und 1,5 Millionen Euro, die mich das gekostet hat. Ich habe zusätzlich noch leider durch die Immobilienkrise in den USA da mehrere Millionen bei einem Fonds verloren. Und so bin ich jetzt im Moment eher nicht so auf der Seite derjenigen, die jetzt neu sich langfristig binden. Das sind also mehr, sagen wir mal, auch persönliche Gründe. Aber klar, das Politische spielt auch mal mit einer Rolle. Da gibt es unterschiedliche Einschätzungen. Ich bin da eher pessimistisch, was die Entwicklung, also die Gesamtentwicklung in Deutschland betrifft.
Sie haben Millionenverluste gemacht. Wir müssen uns jetzt aber keine Sorgen um Sie machen.
Nein, also die nächsten paar hundert Jahre kann ich noch gut von meinem Vermögen leben. Also so ist es nicht. Ja. Aber trotzdem ist klar, dass man dann in bestimmten Situationen erstmal sich ein bisschen zurückhält. Denn USA, kann ich auch dazu sagen, ist auch der Grund. Also es ist ein doppelter Grund. Ich bin da im Gewerbeimmobilien investiert in den USA. Und da ist es so, dass wir eine doppelte Entwicklung haben. Einerseits durch die gestiegenen Zinsen sind auch da die Bewertungen, also die Multiplikatoren, stark runtergekommen. Das andere ist aber, dass wir nach Corona das Phänomen hatten, dass doch viele in den Büros nicht mehr oder nur noch teilweise an ihre Büroarbeitsplätze zurückgekehrt sind, sodass man da also auch Leerstände hat, dass man da auch von den Gutachtern her andere Wertansätze hat. Ja. Gut, das kann man sagen, ist jetzt nur in Anführungsstrichen auf dem Papier, aber das ist schon erheblich. Also ich war dann in einem Fonds, kann ich auch sagen, mit über 6 Millionen investiert und da sind dann ein halbes Jahr später noch 2,8 Millionen von übrig. Also das hoffe ich auch, dass sich das wiederholt. Aber das ist so, ja, aber zum Glück habe ich mein Geld so diversifiziert, dass das dann natürlich auch nur ein Teil ist. Ja.
War das nicht etwas riskant, in den USA zu investieren? Ich meine, der Markt ist ziemlich weit weg von Europa, wo man den Markt noch so ein bisschen kennt.
Ich finde es im Prinzip riskanter, wenn man alles zum Beispiel auf ein Land oder auf einen Standort setzt, ja, dann hat man doch noch ein höheres Risiko. In dem Fall ist eine Besonderheit, dass ich den Initiator von dem Fonds, das ist eigentlich ein Fonds, der sich an institutionelle Investoren richtet, wo man aber auch im Rahmen von so einem Family-and-Friends-Programm schon mit kleinen Summen, also ab 1 Million, dann ausnahmsweise mal einsteigen kann. Da kenne ich den, der das macht schon seit mehreren Jahrzehnten. Der ist einer der intelligentesten Leute, den ich kenne. Der ist 100% integer. Ja. Also sonst hätte ich es auch nicht gemacht. Der versteht sehr viel mehr vom Immobilienmarkt als ich selbst. Ja. Und habe auch immer extrem gute Erfahrungen gemacht mit den Fonds. Also auch oft im Bereich von hohen zweistelligen Renditen. Aber natürlich, auch so jemand kann sich dem Markt nicht vollkommen entziehen oder kann sich dem nicht entziehen. Und wenn da so eine extreme Entwicklung stattfindet, dann ist man damit drin. Nee, aber zur Grundfrage, also das Riskanteste finde ich, wenn man sehr stark fokussiert ist, jetzt nur auf einen Markt. Und ich bin ja auch, also nicht nur im Immobilienbereich investiert, ich bin ja auch im Aktienbereich beispielsweise investiert. Insofern ist es schon ausgewogen.
Lassen Sie uns zurück auf den deutschen Immobilienmarkt kommen. Wie stellt sich da gerade die Lage für Sie dar?
Naja, wir haben eine widersprüchliche Lage, dass einerseits eine große Nachfrage da ist und auch eine Zunahme der Nachfrage. Allein wenn man sich die Bevölkerungsentwicklung anschaut, wir sind jetzt irgendwas zwischen 84 und 85 Millionen in Deutschland, so viel waren wir noch nie, durch die hohe Zuwanderung. Ja, das kennen wir ja, die Diskussion. Dass andererseits sehr, sehr wenig gebaut wird und eigentlich immer weniger gebaut wird. Und dadurch ist natürlich auf der einen Seite so, dass da normalerweise die Mieten und die Kaufpreise steigen müssten. Die Mieten steigen auch wieder, trotz aller Mietpreisbremsen und so weiter. Auf der anderen Seite haben wir aber auch die Entwicklung, dass durch die gestiegenen Zinsen, das, was ich vorhin erwähnt habe, die sogenannten Multiplikatoren gesunken sind. Das heißt, die Bewertungen der Immobilien jetzt einfach sehr viel günstiger sind. Also insofern ist es schon eine Situation, wo es sinnvoll ist, darüber nachzudenken, weil wenn man die Perspektive hat, knappes Angebot, steigende Mieten auf der einen Seite und jetzt doch je nach Ort, das ist auch nicht überall gleich, aber ich kann es hier von Berlin insbesondere sagen, von Hamburg auch, ja, ein Drittel zurückgekommene Kaufpreise. Also ich rede jetzt vom Mehrfamilienhausbereich. Ja. Auf der anderen Seite einzelne Wohnungen, die sind jetzt nicht so stark davon betroffen, insbesondere wenn sie leer sind. Deswegen ist es nicht so, dass ich alle Immobilien verkauft habe. Ich habe nach wie vor Immobilien, auch in Berlin oder ich habe noch in Bremen auch Immobilien. Aber das sind Die habe ich alle schon aufgeteilt in einzelne Wohnungen. Ja. Das sind also auch in Brandenburg, das sind dann einzelne Wohnungen. Und da glaube ich, dass die einzelnen Wohnungen, insbesondere wenn also ein Mieter auszieht, da kann man nach wie vor dann einen hohen Preis erzielen. Und das war auch ein bisschen meine Strategie. Ich habe das in einzelne Wohnungen aufgeteilt, aber mache da nichts mit. Wenn dann mal Mieter sowieso auszieht, was heutzutage sehr, sehr selten passiert, dann kann man sich überlegen, ob man die Wohnung gegebenenfalls verkauft. Aber ich muss auch dazu sagen, gerade hier in Berlin, da zieht einfach kein Mieter einfach so mehr aus, ja, sondern früher war das so, dann hat man eine gewisse natürliche Fluktuation. Die ist weitgehend weg, weil man findet ja keine neue Wohnung. Das ist ja das dramatische Ergebnis von rot-rot-grüner Wohnungspolitik hier in Berlin, dass wir da eine katastrophale Situation haben. Also, dass wer da eine Wohnung sucht, der hat wirklich, ist kaum möglich, irgendwas Neues zu finden. Deswegen ziehen halt auch wenige Leute um, weil es gibt kaum irgendwie ein Angebot. Und wenn, dann ist es oft völlig überteuert. So, dass man auch jetzt politisch sagen muss, diese ganze Wohnungsbaupolitik von SPD, Grünen und Linken, die hier jahrelang das Motto hatten, wie können wir den Investoren das Leben noch viel schwerer machen, die ist ja so grandios gescheitert und es wundert mich, dass das die meisten Leute nicht verstehen, dass genau das der Grund ist.
Da ist ja eher der Ruf nach noch mehr Politik, noch mehr Regulierung.
Absolut, ja. Das ist ja auch so, selbst wir hatten ja auch eine Volksabstimmung zum Thema Enteignung, wo ja 56% von für Enteignung waren, obwohl man ja das große Experiment mit staatlichem Wohnungseigentum und Mietendeckel hatte in der DDR, was ja eine absolute Katastrophe war. Also die Leute sind da schwer belehrbar. Das ist halt auch, wie die Politik oft agiert, wenn man dann sieht, man kommt nicht, also man ist auf dem falschen Weg und sieht, man kommt nicht voran, dann sagen die Politiker und leider viele Leute dann auch, wir müssen den Weg einfach noch schneller gehen. Das ist halt oft die Konsequenz, ja, dass man dann einfach von dem Bestehenden, was schon nicht funktioniert hat, noch mehr will. Und ja, wobei jetzt kommt doch bei manchen auch die Einsicht, dass man grundsätzlich was ändern muss, auch jetzt beim Thema Neubau. Und zwar, es wird heute oft gesagt, ja, der Neubau ist zum Erliegen gekommen, weil wir so hohe Zinsen haben. Das ist, was man jeden Tag hört. Das ist aber meiner Meinung nach ein totaler Blödsinn, weil die Zinsen, die sind nur hoch, wenn man sie mit dem vergleicht, was vor ein paar Jahren der Fall war. Vor ein paar Jahren, da hatten wir ja zum Teil, ich weiß auch, ich habe da für ein Objekt für unter 1% einen Vertrag abgeschlossen. Ja. Jetzt ist man vielleicht so bei 4%. Aber im historischen Vergleich, ich weiß noch, wo ich 1996 meine erste Wohnung gekauft habe, da war ich super stolz und habe meiner Freundin gesagt, guck mal, ich habe eine 7 vorm Komma beim Abschluss. Das fand ich als sensationell niedrig, weil da kam man mal von einem Niveau, wo das also über 10% waren, die Zinsen. Also wenn man sich mal, kann man sich ja angucken, mal einen langfristigen Chart von Hypothekenzinsen anschaut, dann sind die nicht hoch, sondern dann sind die niedrig. Nur, das Ding ist halt folgendes, durch diese extremst niedrigen Zinsen, also praktisch, wir waren ja lange Zeit fast im Nullzinsenbereich, wo man das Geld also kostenlos bekommen hat, ja, da wurden viele Dinge im Neubau überdeckt, die jetzt halt offensichtlich nicht mehr gehen. Also das Bauen wurde immer teurer, teurer und teurer, was unter anderem auch daran liegt, dass es immer mehr Öko-Vorschriften gab. Noch eine Vorschrift, noch eine Vorschrift, noch eine Vorschrift. Jede Vorschrift hat das Bauen noch weiter verteuert. Und da war es eigentlich auch schon vor ein paar Jahren nicht mehr möglich, zum vernünftigen Preis zu bauen. Nur es wurde dadurch überdeckt, dass die Zinsen auf Null waren. Und dann ging es doch, jetzt wo die Zinsen sich wieder tendenziell normalisieren, da geht es dann halt nicht mehr. Aber wie gesagt, dieses Argument, wir haben so hohe Zinsen und deswegen kann man nicht mehr bauen, das ist also objektiv Quatsch.
Erwarten Sie, dass, wenn die ersten Anschlussfinanzierungen bei all denen fällig werden, die noch zu niedrigen Zinsen finanziert haben, das wird ja so wahrscheinlich 2024, 2025 der Fall sein, dass dann die Preise auf dem Immobilienmarkt nochmal unter Druck kommen, weil viele Leute verkaufen müssen?
Ja, also da werden viele Probleme bekommen. Ich habe auch damals davor gewarnt. Ich habe gesagt, wer jetzt sich nur knapp eine Wohnung leisten kann, also vielleicht mit 2% Tilgung nur und 1 oder 2% Zinsen, der sollte gar keine Wohnung kaufen, habe ich damals gesagt. Ja. Und zwar genau aus dem Grund, weil mein Argument war, irgendwann werden die Zinsen wieder steigen. Und wenn du dann vielleicht eine Belastung hast, nehmen wir mal an, jetzt sind wir bei 4%, es könnte aber durchaus auch mal 5 oder 6% sein. Ja. Dann hast du vielleicht noch 2% Tilgung dazu. Das heißt, da musst du 8% zahlen und vielleicht beim Abschluss von deinem Vertrag, da hast du ja, sagen wir mal, mit 2% Zinsen und 2% Tilgung, 4%. Das heißt ja, dass sich die monatliche Rate dann geradezu verdoppelt. Und wenn das so knapp auf Kante genäht war, dass es gerade nur mit 4% geklappt hat, dann war das damals schon eine absolute Fehlentscheidung gewesen.
Sie sprachen ja gerade die Politik an und was es da alles an Regulierung gibt. Das Heizungsgesetz, die EU plant ja auch so einiges. Das muss man alles mit als Faktor auf dem Schirm haben, wenn man jetzt in Immobilien investiert.
Absolut. Also das Heizungsgesetz wurde ja jetzt etwas entschärft, aber das ist mehr aufgeschoben statt aufgehoben. Das heißt, früher oder später, eine Immobilieninvestition ist ja eine langfristige Investition, wo man also einen Horizont hat, in der Regel von 10 Jahren plus oder noch länger. Und da kommt es natürlich in diesem Zeitraum auf einen zu. Was jetzt bei der EU kommt, wissen wir noch nicht. Die haben ja noch brutalere Sachen sich ausgedacht. Ein Sanierungszwang, der würde dann insbesondere sehr einfache Immobilien betreffen, also die jetzt einen niedrigen energetischen Stand haben. Und da müsste dann ein Großteil renoviert werden. Deswegen, wenn man jetzt solche Immobilien kauft, die also in einem sehr, sagen wir mal, schlechten energetischen Zustand sind, da muss man auf jeden Fall mit im Preis einbeziehen, das, was man da alles noch tun muss.
Sind denn noch Immobilien etwas für den, ich sag mal, einfachen Anleger als Kapitalanlage oder sollte man sich besser zurückhalten, weil die Lage zu unüberschaubar ist?
Ich habe da, muss ich zugeben, weder ein klares Nein noch ein klares Ja. Ich hatte vor 20 Jahren, vor 10 Jahren ein klares Ja und habe ja auch so gehandelt. Ich hatte in den letzten Jahren ein klares Nein, weil die Preise nämlich ins Verrückte gestiegen sind. Und ich habe jetzt ein klares Jein. Und zwar deswegen, weil, wie gesagt, es gibt Argumente dafür, nämlich rückläufige, stark rückläufige Preise in manchen Segmenten, in manchen Lagen, auch steigende Mieten. Aber wir haben natürlich auch die Risikofaktoren. Und das Hauptrisiko ist, wie heute überall in Deutschland, die Politik so. Das ist ja nicht nur im Immobilienbereich so, dass also die Politik das größte Risiko darstellt.
Sie sprachen gerade an, wie schwierig die Lage auf dem Immobilienmarkt ist. Wie ließen sich aus Ihrer Sicht die Probleme lösen?
Also erstmal, wir haben ungefähr 25.000 verschiedene Regulierungen, Bauvorschriften in Deutschland. Da würde ich mal vorschlagen, dass man da 98% von abschafft. Das wäre also mal ein erster Schritt. Das ist insbesondere immer größer die Auflagen in dem Ökobereich geworden. Ja, also da noch eine Dämmung, da noch eine Dämmung. Das hat man jetzt großzügig gesagt, dass die nächste Verschärfung, die schon auch wieder geplant war, dass man die mal gnädigerweise ausfallen lässt. Aber das ist zu wenig. Im Prinzip müsste man da mal zumindest temporär auf den Stand von vor 10 Jahren zurückgehen. Wenn man jetzt sagt, wir machen es sich noch schlimmer, das wird also nichts ändern. Das ist ein Grund. Aber es gibt auch was ganz Prinzipielles, wo sich die meisten auch Bauträger und Immobilienleute schon dran gewöhnt haben, weil sie es gar nicht mehr anders vorstellen können. Und zwar das ist, dass der Staat und die Behörden überall reinquatschen. Also das fängt schon an, wenn du jetzt was neu baust. Ich bin der Meinung, das sollte doch der Bauer entscheiden, wie sein Haus dann aussieht. Das ist aber nicht so. Da ist dann irgendeiner auf dem Amt und der sagt, das gefällt mir aber nicht und die Farbe, die müsste anders oder das müsste so, das müsste so. Da haben die sich schon alle dran gewöhnt. Aber warum eigentlich? Ja, warum sitzt da einer im Amt, der jetzt seinen Senf dazugeben muss, wie das Haus aussehen soll? Das ist also, ich habe da einen viel radikaleren Ansatz. Ich sage, streich die Stelle von dem, den brauchen wir dafür nicht. Oder der soll woanders arbeiten, nämlich da, wo es jetzt um die Aufstellung von Bebauungsplänen geht. Ich sage nur mal, oder ich lasse mal raten, eine Zahl, wenn man jetzt ein Grundstück neu kauft, also als Immobilienprojektentwickler, da muss man erst so einen Bebauungsplan machen. Jetzt raten Sie mal, ich habe also die Zahl für Berlin präsent, wie lange es durchschnittlich dauert vom Kauf vom Grundstück, bis der Bebauungsplan dann aufgestellt ist.
Ich würde sagen, ein halbes Jahr, ein Jahr, sowas vielleicht?
Es sind 10 Jahre. Ja? Das ist die durchschnittliche Zeit. Das heißt, kann auch mal 15 Jahre dauern, ja. Wenn Sie Glück haben, dauert auch mal 7 Jahre. Das heißt, wenn Sie dann ein Objekt neu, was neu bauen wollen, ja, dann haben Sie vielleicht 2 Jahre Bauzeit plus noch mal 10 Jahre Behördenkrieg, Bürokraten, Mist, ja. Und das ist doch alles vollkommen absurd, ja. Da hat man sich schon dran gewöhnt, dass es so ist, ja. Aber es ist natürlich ein vollkommener Wahnsinn. Also da helfen auch nicht irgendwelche kleinen Maßnahmen. Da würde nur helfen, dass man völlig anderes Denken hat. Das ist ja genauso jetzt bei der Modernisierung. Also wir haben überall in Deutschland immer mehr sogenannte Erhaltungssatzungsgebiete oder Milieuschutzgebiete, ja. Das heißt, das sind Gebiete, wo die Behörden dir bei jeder Kleinigkeit reinredet und dir sagt, was du machen darfst oder nicht. Zum Beispiel, wenn du sagst, ich will 2 Waschbecken einbauen, dann sagen die, das ist Luxus, das ist nicht erlaubt. Ja? Also als ein Beispiel. Das kann auch sein, dass es dir sogar, das wird alle möglichen Sachen, die du modernisieren willst, da sagen die nein, das ist Luxus. Wie gesagt, zum Beispiel die 2 Waschbecken als ein Beispiel, darfst du nicht machen. Selbst wenn der Mieter das will, der Eigentümer will es, der Mieter will es, aber der Beamte sagt, nee, geht nicht, ja. Und deswegen darf es nicht gemacht werden. Das sind die sogenannten Milieuschutzgebiete, Erhaltungssatzungen. Also das könnte man auch sofort ersatzlos streichen. Diese ganzen Paragraphen mit Erhaltungssatzungen, das ist Paragraph 172 Baugesetzbuch, einfach ersatzlos streichen. Und das heißt, da könnte man eine Menge machen. Auf der anderen Seite die Kommunen, die müssten natürlich viel mehr Bauflächen auch ausweisen. Das ist auch ein Riesenproblem. Und dann zuletzt, es wurde ja auch jetzt wieder diskutiert, Grunderwerbsteuer. Da kann ich vielleicht auch mal sehen, wo ich meine erste Wohnung gekauft hatte. Ich hatte es vorhin erwähnt, 1996, da habe ich 2% Grunderwerbsteuer bezahlt. Später wurde es auf 3,5% erhöht. Und dann haben die Politiker was ganz Geniales gemacht, Föderalismusreform. Da wurde das dann in die Kompetenz der Bundesländer gegeben. Und was hat begonnen? Ein Wettlauf um die höchste Grunderwerbsteuer. Jetzt ist es in vielen Gebieten schon 6,5%. Das heißt, wenn ich es jetzt, also zum Beispiel hier in Berlin, 6,5%, wenn ich es vergleiche mit da, wo ich es gekauft habe, dann hat es sich jetzt in der Zeit verdreifacht. Auch da wäre ein guter Vorschlag, einfach streich mal die Grunderwerbsteuer. Also das, die Hauptprobleme, die kommen hier auch wieder vom Staat durch zu viele Regulierungen, zu viele Vorschriften und durch die Besteuerung. Also, aber ich muss auch zugeben, ich habe da wenig Hoffnung. Da wird jetzt ein bisschen was passieren, weil man sieht ja in anderen Bereichen auch mit diesen langen Genehmigungen und komplizierten. Das ist ja jetzt kein Thema, was nur für Immobilien zutrifft. Wir haben jetzt laufende Diskussion, weil die Grünen jetzt auf einmal selbst merken, bei ihren geliebten Windkrafträdern, da merken sie es auf einmal, was vorher schon, also im Immobilienbereich jeder wusste, dass man irre lange Genehmigungszeiten hat. Und deswegen ist jetzt auch die Diskussion und die Forderung, dass man jetzt für diese ganzen Windkrafträder und so da die Genehmigungen vereinfacht. Ja, aber jetzt war ja schon wieder die Diskussion in der Ampel, wo dann die FDP sagt, nee, nicht nur für die Windräder, sondern das muss dann auch für Autobahnen zum Beispiel oder für andere Bereiche. Und die Grünen, nein, nur nicht. Nur für die Windräder soll es besser gemacht werden. Das andere ist alles gut, so wie es ist und soll bleiben. Und dahinter verbirgt sich halt oft auch, sagen wir mal, übertriebener Naturschutz und Tierschutz. Ich bin wirklich der größte Tierschützer, den man sich vorstellen kann. Ich bin auch Vegetarier, deswegen also seit 20 Jahren. Ich esse also kein Fleisch, kein Fisch, weil mir die Tiere leid tun. Aber es ist doch absurd, wenn wegen irgendwelchen seltenen Insektenarten oder weil sie irgendwo zwei Zauneidechsen entdeckt haben, wenn da zum Beispiel ein Baustopp kommt für ein Dreivierteljahr. Das ist jetzt nicht ein extremes Beispiel. Das passiert ziemlich oft. Also ich kenne hier eine Firma, die waren sehr abhängig von einem großen Projekt. Und da wurden so Zauneidechsen entdeckt, die mussten dann so eingesammelt, dann wurde es hochgerechnet. Dann gab es so einen Zauneidechsen-Gipfel, wo die sich dann alle von den Ämtern und so getroffen haben, um dann die Lage zu... dann wurde ein Baustopp verhängt für ein Dreivierteljahr, um irgendwo das mit den Zauneidechsen, um dann für die irgendwie Wege zu bauen und was weiß ich. Ja. Dann hat er wieder angefangen zu bauen, dann wurden aber wieder neue Tiere entdeckt und dann gab es wieder einen Stopp. Und das Ende vom Lied war, dass die ganze Firma pleite war, obwohl die Firma jetzt also günstige Wohnungen bauen wollte, weil die einfach die Bauzwischenfinanzierung über so eine Zeit, ja, das konnten die dann nicht mehr tragen. Und das sind alles, das sind jetzt nicht Einzelfälle und auch dieser Größenwahn von Leuten in Ämtern. Ja. Also einer, der hat mir erzählt, er hat ein Mehrfamilienhaus entworfen und es war in irgendeiner anthrazitartigen Farbe oder so, ja. Und das war alles schon genehmigt. Und irgendwann ist dem eingefallen in der Behörde und sagt, na, ich weiß nicht, das gefällt mir doch nicht so, man sollte das anders machen. Und da hat er gesagt, aber ich habe doch längst die Genehmigung, das ist doch, haben wir doch alle schon ausdiskutiert. Sagt er, ja, da würde ich mich mal an Ihrer Stelle nicht so drauf versteifen. Ich denke, Sie werden in der Zukunft noch weitere Genehmigungen brauchen. Ja? Und da würde ich mich jetzt mal an der Stelle nicht so stur stellen. Das sind Sachen aus dem Alltag eines Immobilienbauträgers und Projektentwicklers. Und da werden jetzt ziemlich viel Pleite gehen in Deutschland. Das ist also geradezu eine Pleitewelle. Und also gerade die wir bräuchten, die jetzt Wohnungen bauen, die gehen jetzt pleite. Und deswegen, da hilft auch nicht ein bisschen, wir machen hier mal ein bisschen mehr eine Förderung und da mal ein bisschen das. Es gibt Situationen, wo man wirklich radikal rangehen müsste, aber da habe ich halt keine Hoffnung. Vielleicht würde es passieren, wenn also die Partei, der ich angehöre, die FDP, wenn die jetzt 51% bei nächsten Bundestagswahlen erzielt, dann habe ich eine leichte Hoffnung, dass das dann geschehen könnte. Aber ich war im Moment stehen wir, glaube ich, bei 7%, sodass zu den 51% doch noch ein Stück weit fehlt.
Sie sind ja auch Historiker. Gibt es eine Parallele in der Geschichte, an die Sie die heutige Lage in Deutschland erinnert?
Also ich will mal nicht direkt parallel sagen, aber ich will mal sagen als Historiker, dass mir natürlich Beispiele einfallen, wo Länder im großen wirtschaftlichen Wohlstand gelebt haben, der dann ruiniert wurde. Da kann man was von lernen. Ja, ich gebe Ihnen mal zwei Beispiele. Das eine ist Venezuela. Venezuela war 1970 eins der 20 reichsten Länder der Welt. Und nur kurz hinter Großbritannien und so, also wirklich unglaublich. Dann haben die angefangen mit immer mehr Regulierung, insbesondere im Arbeitsmarkt. Da waren die also die Regulierungsweltmeister. Ergebnis, die Situation wurde natürlich nicht besser, sondern schlechter. Das geht nicht von heute auf morgen. So ein Land, dem es wirtschaftlich gut geht, das kann schon auch mal einige Jahre auch völlige Murkspolitik vertragen, bevor sich das dann auswirkt. Dann wurde es immer schlimmer. Und dann denken ja manche Leute, und das ist jetzt, wo ich auch in Deutschland vorwarne, die denken ja, wenn es dann immer schlimmer wird, dann kommt ja irgendwann die Lösung, dann sehen die Leute das ein, dann wird es besser. Kann so passieren, muss aber nicht so passieren, weil Geschichte ist nicht wie ein Hollywood-Film, wo es praktisch immer so ein Happy End garantiert gibt. In Venezuela war es auch nicht so, sondern die haben dann Ende der 90er Jahre Hugo Chavez gewählt, den Sozialisten, und da waren die Intellektuellen auf der ganzen Welt begeistert. Sarah Wagenknecht hat uns empfohlen, wir sollten uns am Modell von Venezuela orientieren. Das Hugo Chavez, hat sie geschrieben, zeigt, dass ein anderes Wirtschaftsmodell möglich ist. Wurde damals zum Glück nicht gemacht in Deutschland, also man ist ihm im Rat nicht gefolgt, weil was passiert? Die ersten Jahre waren gar nicht so schlecht, weil da sind die Ölpreise extrem gestiegen und Venezuela hängt ja an Öl und er konnte dann so soziale Wohltaten mit vollen Händen verteilen. Dann kommen die Ölpreise zurück und er fängt mit dem ganzen Mist an, den Sozialisten machen. Verstaatlichung, noch mehr Regulierung, noch mehr. Ergebnis war, 1 Million% Inflation hatten die dann in Venezuela. Inzwischen sind jetzt 25% der Bevölkerung schon geflohen. Allein in Südamerika sind 6 Millionen auf der Flucht vor dem sozialistischen Regime. Das wissen viele hier gar nicht. Ja. Nebenbei wurde natürlich auch noch die Demokratie und die Pressefreiheit abgeschafft, ja, wie das immer im Sozialismus geschieht. Also, das ist mal ein negatives Beispiel, was zeigt, dass auch ein Land, was großen Wohlstand hat, bergab gehen kann. Oder noch ein anderes Beispiel, das ist auch wieder aus Südamerika, weil ich mich da sehr gut auskenne, Argentinien. Argentinien war vor 100 Jahren eins der reichsten Länder der Welt. Da gab es sogar so ein Sprichwort, das hieß reich wie ein Argentinier, hat man gesagt. War so ähnlich wie die USA. Dann haben die auch angefangen mit immer mehr Staat und manchmal ganz rechts, manchmal ganz links, aber immer mehr Staat und Staat mit dem ganzen Peronismus und so weiter. Ja. Ergebnis, die gehen jetzt seit 100 Jahren bergab. Das heißt, das kann durchaus auch 100 Jahre lang dauern. Seit 100 Jahren ist Argentinien im Rückwärtsgang. Die haben seit dem Zweiten Weltkrieg jedes Jahr eine zweistellige Inflationsrate. Mit Ausnahme der 90er Jahre, da war es mal anders. Stellen Sie sich mal vor, seit Sie geboren sind, ja, und noch davor, Ihre Eltern vielleicht auch, hätten nie was anderes erlebt als zweistellige Inflationsraten. Die haben sich dann in gewisser Weise schon dran gewöhnt. Mal gucken, jetzt gibt es Wahlen in Argentinien, wo sich mehrere Liberale und Libertäre Bewerber bewerben, die jetzt das umdrehen wollen. Gucken wir mal, wie das ausgeht. Ich will nur damit sagen, ich will jetzt da keine direkte Parallele ziehen, Deutschland-Venezuela, aber ich will sagen, es gibt keine Garantie, wenn ein Land also im guten Wohlstand lebt, dass es auch so bleiben muss, sondern es kann immer wieder passieren, dass Länder da auch an die Wand fahren, so wie wir das auch in Großbritannien hatten in den 70er Jahren, also bevor Maggie Thatcher kam, wo das Land komplett an die Wand gefahren wurde mit nur noch Rieseninflation, Arbeitslosigkeit, permanent Streiks und erst die Maggie Thatcher hat es dann wieder umgedreht. Und das ist so meine Befürchtung, dass wir uns in Deutschland jetzt in einer Entwicklung befinden, die hat der Ökonom Ludwig von Mises mal die Interventionsspirale genannt. Ja. Und das sieht man ja, also ein Beispiel, dann macht man die sogenannte Energiewende, die dazu führt, dass wir mit die höchsten Strompreise der Welt haben. Das wird ja jetzt auf den Ukraine-Krieg zurückgeführt, was aber gar nicht stimmt. Wir hatten die schon vor dem Ukraine-Krieg, da hatten wir mit die höchsten Elektrizitätspreise der Welt. Das heißt aber, die Unternehmen sind nicht mehr wettbewerbsfähig. Wir haben ja gesehen, BASF investiert jetzt lieber in China, weil sie sagen, da gibt es weniger Bürokratie und es gibt geringere Elektrizitätskosten. Ja, also die investieren dann im Ausland, die Unternehmen. Und jetzt erkennen natürlich auch die Politiker diese hohen Elektrizitätspreise, dass die unsere Industrie kaputt macht. Ja, da sagen sie, wir brauchen jetzt Subventionen. Das heißt, der Steuerzahler soll jetzt praktisch mit seinem Steuergeld die Unternehmen subventionieren. Das ist genau das, was Mises mit Interventionsspirale genannt hat. Das ist auch im Immobilienbereich. So, man macht die Mietpreisbremse, die hat nicht funktioniert. Dann macht man eine verschärfte Mietpreisbremse, die funktioniert wieder nicht. Dann hat man in Berlin den sogenannten Mietendeckel gemacht, der allerdings wegen Verfassungswidrigkeit dann wieder abgeschafft wurde. Ja, das heißt also, das ist das, was ich vorhin schon mal gesagt habe, wenn die Politiker den falschen Weg gehen, dann sagen sie selten, naja, wir haben uns geirrt und wir sollten vielleicht mal umkehren, sondern dann ist es eher so, dass dann die sagen, ja, wir müssen den gleichen Weg noch schneller gehen. Und das ist diese Interventionsspirale, in der wir uns im Moment in Deutschland befinden.
Zum Schluss noch die Frage, gibt es etwas, was Ihnen gerade Hoffnung macht, dass wir nicht das Schicksal von Venezuela, Argentinien oder Großbritannien teilen?
Die Hoffnung, gebe ich zu, ist nicht sehr groß. Sie speist sich aus zwei Quellen. Die erste Quelle ist, als Historiker weiß ich, Geschichte ist voll von Überraschungen. Das heißt, es gibt oft negative Überraschungen, aber auch positive. Also wir haben jetzt mehr negative Überraschungen gehabt. Wenn Ihnen vor 10 Jahren jemand gesagt hätte, dass wir heute Krieg haben in Europa, hätten Sie auch wahrscheinlich gesagt, also glaube ich nicht. Ja. Und wenn Ihnen vor 50 Jahren jemand gesagt hätte, also welche Rolle das Internet heute spielt, hätten es vielleicht auch nicht geglaubt. Ja. Also die Geschichte ist voll von Überraschungen jeder Art, negative Überraschungen, aber manchmal halt auch positive Überraschungen, dass sich Sachen ganz anders entwickeln, als man sie jetzt voraussagt. Das ist so eine ganz abstrakte Hoffnung. Konkret ist es so, dass ich merke, dass doch die Stimmung, wir hatten noch vor ein paar Jahren alles grün und alles öko und umso grüner, umso besser und jeder wollte möglichst noch grüner sein. Die Parteien haben gewetteifert, die CDU wollte grün sein und die SPD wollte grün sein und die Linkspartei ist sowieso grün und die Grünen wollten immer noch grüner werden. Ja. Das ist, glaube ich, ein Stück weit vorbei. Die Stimmung hat sich gedreht. Ich beobachte inzwischen, dass also viele Parteien gerade sich möglichst anti-grün anstreichen wollen. Also der Merz und der Söder sagen, die Grünen sind des Teufels und die Freien Wähler in Bayern, die positionieren sich als anti-grünen Parteien. Meine eigene Partei jetzt, der Generalsekretär, hat gesagt, die Grünen sind ein Sicherheitsrisiko für Deutschland. Ja. Das heißt also, diese Stimmung gegen grünes Denken, die ist schon ganz deutlich eine andere als vor ein paar Jahren. Allerdings jetzt wieder das Negative, da profitiert halt auch zum größten Teil dann wiederum die AfD davon, was mir jetzt auch nicht sympathisch ist. Ja. Also es gibt immer wieder Ansätze, dass ja, ich bin ja nicht der einzige Mensch in Deutschland zum Glück, der noch irgendwo mit einem gesunden Menschenverstand denken kann. Ich sehe das, wenn ich auf Twitter bin, dass es da einen Haufen Verrückte und Idioten gibt. Ja. Ich sehe aber auch eine ganze Menge vernünftige Leute. Das gibt einem dann manchmal doch ein bisschen auch eine Hoffnung.
Herr Zitelmann, vielen Dank.
Danke Ihnen. Ja.
Und euch vielen Dank fürs Zuschauen. Rainer Zitelmann hat nach dem Interview noch Bücher signiert, die ich verlosen kann. Melde dich dafür einfach für meinen kostenlosen Newsletter an. Den Link findest du in der Description. Und abonniere meinen Kanal, wenn du kein Interview mehr verpassen willst.